Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, kann ich also von Herzen und aus ehrlichem Herzen singen. Ich bin durch die Welt gegangen und ich habe festgestellt, die Welt ist schön und groß. Und stellen Sie sich vor, ich kann auch singen und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, oh ja, und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Ist es bei Ihnen vielleicht auch so? Wenn wir in diesen Tagen hier sind, unser Bruder sagt es eben, ich bin also auch ein Mensch, der mitten im Leben stehen muss, der arbeiten muss, der seine Brötchen verdienen muss, damit er leben kann, damit er die Familie ernähren kann. Und ich komme mit so vielen Menschen zusammen. Ich habe Generaldirektoren kennengelernt und ich habe den türkischen Mitarbeiter kennengelernt, der am Fließband in der Automobilindustrie steht. Ich kenne etliche Mitarbeiter hier im Werk von Opel Bochum und ich weiß auch, was sie teilweise empfinden, weil ich auch diese Menschen immer wieder anspreche. Und mich interessieren die Menschen. Ich habe sie gesehen. Und immer wieder stelle ich fest, sie schaffen, sie kommen und gehen. Und das Endergebnis ist, ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Ich möchte heute Abend nicht auf den Sinn des Lebens zu sprechen kommen. Dazu werden wir an einem anderen Abend Gelegenheit haben. Vorgestern habe ich versucht, deutlich zu machen, dass die Bibel die einzige Wahrheit ist. Und ich sage Ihnen eins, für mich ist das, was hier in dem Buch drin steht, in der Heiligen Schrift, unabdingbare Realität. Und wenn in der Bibel drin steht, dass Jona, das war ein Prophet im Alten Testament, von einem sauren Hering gefressen worden wäre, dann würde ich das glauben. Es steht nicht da. Es steht, dass er von einem großen Fisch gefressen wurde. Warum glaube ich das? Weil die Bibel es sagt. Und es gibt für mich keinen Widerspruch in der Bibel. Ich habe versucht, Ihnen das am ersten Tag zu beweisen, dass ich von 6.400 prophetischen Stellen inzwischen 260, ich will nicht übertreiben, wortwörtlich erfüllt habe. Und ich bin so davon überzeugt, dass ich die restlichen Bibelstellen und prophetischen Stellen mit dieser gleichen Präzision erfüllen werde. Gestern Abend habe ich einmal gesagt, provozierend Religion, nein, danke. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass alle die Lehren, die die Menschen aufstellen, Religionen sind, die von uns verlangen, was wir tun müssen, um selig zu werden. Wenn mir gesagt wird, du musst in die Kirche gehen, du musst tiefgläubig sein, du musst dich kasteien, du musst einen Gang nach Canossa machen, du musst an der Fronleichnamsprozession teilnehmen. Das ist menschliches Machwerk, das Menschen aufgestellt haben. Da steht nichts von in der Bibel. Und weil die Bibel für sich in Anspruch nimmt, das alleingültige, in sich abgeschlossene Wort Gottes zu sein, ist alles das, was über das Wort Gottes hinausgeht, Religion und menschliches Machwerk. Und ich kann es nur so deutlich sagen. Alles das, was Menschen mir sagen, sind Gesetzmäßigkeiten, wenn es nicht in der Bibel steht. Und ich habe versucht, das gestern deutlich zu machen. Und heute Abend haben wir einmal die Frage, warum Golgatha? Ist das wirklich der einzige Weg? Wir haben gerade eben die Lieder von unseren Geschwistern hier aus dem Chor gehört. Jesus ist immer noch größer. Das können nur Menschen singen, die Jesus wirklich erfahren haben. Die wissen, wer Jesus Christus ist. Um über Jesus Christus reden zu können, muss man ihn kennen. Muss man wissen, mit wem man es zu tun hat. Sonst ist alles nur Blabla. Und leider ist das das Versagen vieler Pfarrer, Pastoren, Priester und wie sie sich sonst noch titulieren dürfen, dass sie von etwas reden, wo sie keine Ahnung von haben. Das soll keine Anklage sein, sondern das ist ein Dilemma. Das heißt, eine ganz miese Situation, in der die Christenheit heute lebt. Und diese Menschen werden einmal von Gott zur Verantwortung gezogen, dass sie nicht das verkündigt haben, was in der Heiligen Schrift steht. Und weil ich persönlich dieses Verlangen habe, möchte ich Ihnen auch nur das sagen, was in der Bibel steht. Und alles, was nicht deckungsgleich ist mit der Bibel, ist Religion oder Irrlehre und auch Irrglaube. Und lassen Sie sich nicht verkackeiern von den Menschen, wenn die Ihnen sagen, Sie müssen das und das noch tun, um selig zu werden. Die Bibel allein als das Wort Gottes sagt, was Seligkeit ist und wer der Weg ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir hörten es eben vom Chor gesungen und wir lasen es eben in der Heiligen Schrift. Er ist der einzige Weg. Und ich möchte das heute Abend einmal beweisen, warum Jesus Christus der einzige Weg ist. Wissen Sie, ich bin auch ein logisch denkender Mensch. Und ich habe auch oft eine falsche Logik. Und jeder Mensch denkt einmal logisch falsch. Wir machen da Fehler drin. Und deshalb ist es gut, dass es einen Maßstab gibt, der logisch einwandfrei und astrein ist. Das ist die Heilige Schrift. Und das möchte ich Ihnen heute Abend einmal beweisen. Nicht durch meine Logik, sondern durch die Logik Gottes, nämlich durch das Wort Gottes, weil Wort heißt Logos. Und die Bibel sagt, dass sie der Logos Gottes ist. Und wenn Gott logisch ist, dann muss es auch eine Logik geben, warum es Golgatha gegeben hat. Und ich bin oft gefragt worden von meinen Mitstreitern, von meinen Kollegen, von meinen Geschäftspartnern, die mich oft in einer arroganten Art und Weise gefragt haben, du mit deinem Blutevangelium, du sagst, da ist einer gekreuzigt worden. Also dass ich stehe fassungslos davor, das kann doch kein lieber Gott sein. Was muss das für ein furchtbarer Gott sein? Wissen Sie, Gott, den lieben Gott hat es noch nie gegeben, der oft verkündigt worden ist. Es gibt aber einen Gott, der die Liebe ist. Das ist keine Wortklauberei, sondern das ist etwas ganz Deutliches. Gott ist die Liebe in Person und er liebt den Menschen. Und das möchte ich weiter sagen. Warum? Weil Gott den Menschen schuf. Warum hat er ihn denn geschaffen? Nun, ich möchte Ihnen etwas vorlesen dazu, um auf diese Fragen eingehen zu können, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu, sondern er hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. Und nun sagt Paulus, so sind wir nun Gesandte an Christi statt. Wir bitten für Christus im Namen Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Den 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. 2. Korintherbrief. Es heißt da im 21. Vers dann, den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für uns, für mich, zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Frage, die einer meiner Geschäftsfreunde stellte, ein Atheist, ist berechtigt. Warum dieses Blutevangelium? Wieso die Kreuzigung? Wieso musste ein Mensch sterben? Das verstehe ich nicht, dass Gott so brutal sein kann, so knallhart, dass er Menschen opfert, um Menschen zu retten. Und ich möchte Ihnen sagen, wer die Bibel verstehen will, muss die ganze Bibel lesen. Und das ganze Buch der Bibel ist eine einzigartige Heilsgeschichte Gottes mit seinen Geschöpfen, die er geschaffen hat, dem Menschen. Gott ist der Schöpfer. Die Bibel beginnt damit, dass sie sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er schuf auch den Menschen. Und ich sagte schon in diesen Tagen, wie er ihn schuf. Gott nahm Materie, er formte den Menschen im Bilde Gottes, in der Gestalt Gottes. Und dann ging Gott mit dieser toten Materie in Mundkontakt und blies ihm seinen lebendigen, unsterblichen Odem ein. Das ist die göttliche Seite. Und wir lesen, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dieser Satz, möchte ich auch gleich dazu sagen, wird von den Zeugen Jehovas benutzt, um zu beweisen, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber wir kommen noch drauf. Weil die Zeugen Jehovas sagen in ihrer Neue Weltübersetzung, dass Seele und Leib ein und dasselbe ist. Aber Gott hat den Menschen in der gleichen Dreieinigkeit, wie Gott selber ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so hat er auch den Menschen als eine Persönlichkeit im Bilde Gottes geschaffen, in einer Dreieinheit, Leib, Seele und Geist. Und das sind drei verschiedene Dinge, die aber untrennbar miteinander verbunden sind. Und wir lesen, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Und das Wunderbare daran ist, dass Gott den Menschen, das Geschöpf, schuf aus Materie als ein Gegenüber Gottes, weil Gott sich an diesem Menschen erfreuen wollte, weil Gott Gemeinschaft haben wollte und sich an seiner Schöpfung erfreuen wollte. Und deshalb hat er dem Menschen eine ungeheure hohe Ethik gegeben, ihm eine Persönlichkeit gegeben. Ich sagte, Gott hat den Menschen nicht als einen Roboter geschaffen, nicht als einen Computer, wo ich Programme auswechseln kann, sondern der Mensch bekam 1400 Gramm Gehirn, dass er nachdenken kann. Und er ist der komplizierteste Computer, den es gibt auf dieser Welt. Der größte Computer dieser Erde hat nicht 5% der Speicherkapazität, die ein menschliches Gehirn hat. Unfassbar. Warum hat Gott diesen Menschen so kompliziert geschaffen? Weil Gott sich an ihm erfreuen wollte. Weil Gott mit ihm Gemeinschaft pflegen wollte vom Intellekt, vom Verstand, vom Denken, vom Wesen her. Weil er sich an ihm, an seiner Gestalt erfreuen wollte. Und weil Gott eben diesen Menschen in dieser hohen Ethik geschaffen hat und ihm ein hohes Verantwortungsbewusstsein gegeben hat, musste es auch eine Möglichkeit geben, für den Menschen, dass er das beweisen konnte, welch hohe Verantwortung und Verantwortlichkeit er hat. Tiere kann man nicht zur Verantwortung ziehen. Wenn ein Hund ein Kind gebissen hat, dann wissen wir meistens nicht, warum. Fühlte er sich angegriffen, hat das Kind eine falsche Bewegung gemacht? Natürlich wird der Hund dafür bestraft, aber er wird es nicht verstehen, warum. Er fühlt sich im Recht. Wir haben einen Hund, einen herrlichen Taipan, so einen Schau-Schau. Oh ja, und er reagiert sehr böse, wenn ich mit ihm schon mal ernst ins Gericht gehe. Er fühlt sich grundsätzlich ungerecht bestraft. Menschen können beurteilen, was gut und falsch ist. Das können Tiere nicht, weil sie keinen Verstand haben, sondern nur einen Instinkt. Aber Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und Gott wollte ewigen Kontakt und ewige Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Und deshalb schuf er dich in seinem Bilde und mich. Und weil der Mensch dieses Verantwortungsbewusstsein hat, gab Gott ihm auch eine Probe. Ich sagte das gestern schon mal so ein bisschen dramatisch. Da war der Garten Eden, vielleicht standen da 1000 herrliche Bäume, vielleicht waren es auch 10.000, ich weiß es nicht. Und Gott sagte, einer von diesen Bäumen, davon sollst du nicht essen. An dem Tage, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und wir alle kennen die Geschichte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Kapitel 3, dass Satan in die Schlange, in der Form der Schlange kam und den Menschen versuchte und er ging komischerweise zu der Frau, er ging nicht zu Adam. Warum wohl? Satan sucht immer die schwachen Stellen des Menschen, der sucht nicht die Stärken aus. Ich weiß, ihr Frauen seid nicht so schwach. Aber trotzdem, darf ich Ihnen das erklären, warum Satan das tat? Ach, die Bibel ist so logisch. Gott hatte dem Adam gesagt, du sollst nicht davon essen. Da lebte Eva noch nicht, als Gott das dem Adam sagte. Wir lesen dann, dass Gott auf Adam einen tiefen Schlaf fallen ließ, eine Narkose. Gott verhindert unnütze Schmerzen. Und dann nimmt er eine Rippe und baut aus der Rippe des Mannes die Frau. Und Adam hat es hinterher seiner Frau gesagt, du, von dem Baum dürfen wir nicht essen. Und da war schon die größte Emanzipation, die es auf dieser Erde gab, die uns alle ins Unglück gestürzt hat. Dass die Emanzipation der Frau sagte, ich entscheide ohne meinen Mann, ohne Rücksprache zu nehmen. Und sie nahm von der Frucht und gab dann auch ihrem Mann. Und der Mensch fiel in Sünde. Gott hatte gesagt, an dem Tage, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Jetzt wirst du sagen, ja, Adam ist doch 930 Jahre noch alt geworden. Wieso ist Adam denn an dem Tage gestorben? Wenn die Bibel vom Sterben spricht, wenn die Bibel vom Tod spricht, so meint sie den ewigen Tod, nicht den körperlichen Tod. Der körperliche Tod, den wir durchmachen, ist eine Trennung von Leib, Seele und Geist. Und ist das Evangelium Gottes an die Menschen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, das Ergebnis der Sünde ist der Tod, die Folge der Sünde ist der Tod. Und ich sagte es, und ich kann es nicht oft genug sagen, jedes offene Grab ist der Beweis dafür, wer damals bei Adam Recht behalten hat, Gott oder der Teufel. Der Teufel hatte zu Adam gesagt, mitnichten, zu Eva gesagt, mitnichten werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. Er hat nur die halbe Wahrheit gesagt, das tut der Teufel immer. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen können, Gutes und Böses. Aber wer hat Recht behalten? Sind Adam und Eva nicht gestorben? Sie sind gestorben. Aber Adam starb an dem Tag. Er war für Gott tot. Es war eine Unterbrechung der Lebensgemeinschaft zwischen Gott und Adam. Adam musste das Paradies verlassen mit Eva und die Lebensgemeinschaft mit Gott hörte auf und er war ein Todeskandidat und er musste im Schweiße seines Angesichtes nicht nur essen, nicht nur arbeiten, sondern auch noch essen. Das ist die Folge daraus. Jetzt wirst du sagen, ja, ist das eigentlich komisch. Was muss das für ein primitiver Gott sein, der solch einen Menschen schafft? Da hat er das nicht vorher gewusst. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Natürlich hat Gott das vorher gewusst. Aber Gott ist doch nicht von meinen Unzulänglichkeiten abhängig. Bilde dir doch nicht ein, dass Gott ohne dich nicht zu seinem Ziel kommt. Gott ist doch nicht auf mich angewiesen. Gott kommt zum Ziel. Natürlich wusste er, dass der Mensch in Sünde fällt. Dass er auch die Konsequenz der Sünde, nämlich das Sterben müssen, dieses furchtbare Prozess durchmachen muss. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Sagt die Bibel im Prediger 3, Vers 11. Und jetzt hat der Mensch sich selbst für den Tod entschieden. Jetzt hatte Gott ein Problem, nicht? Gott musste einen Weg finden, um dem Menschen, der sich selbst in den Tod als Todeskandidat hingestellt hat, durch sein Handeln, durch seinen Ungehorsam, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder umzukehren und wieder in das ewige Leben zurückzukehren. Ich sagte gestern Abend schon, wenn Adam nie gesündigt hätte, das ist eine Hypothese, das ist also mal ein Satz, eine Mutmaßung, dann wäre er nie gestorben, dann lebten heute circa 14 Milliarden Menschen seit Adam auf dieser Erde. Und ich sage, die Erde kann das ohne weiteres verkraften. Die Kapazität der Ernährungsfrage ist überhaupt kein Problem. Wenn sie heute nicht da ist, ist das die Schuld der Sünde der Menschen, die die Erde gewaltsam vernichtet haben. Gott hatte alles wunderbar geschaffen und dafür vorgesehen. Aber Adam hat gesündigt und er hat sich selbst entschlossen, den Tod zu wählen. Die Bibel sagt aber, dass Gott nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott musste also einen Weg finden, um den Menschen zu lösen und zu erlösen aus dem Todeskandidatentum. Und achten Sie einmal auf die Gerechtigkeit Gottes, und es ist mir ein Anliegen, Ihnen das aufzuzeigen, wie furchtbar die Gerechtigkeit Gottes auch ist. Die Bibel sagt uns im Römerbrief Kapitel 5, Vers 12, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, und durch die Sünde der Tod. Und der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und dann sagt die Bibel uns 6 Verse weiter im 18. Vers, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, so auch durch einen Menschen die Erlösung von dem Tod und von der Sünde. Achten Sie einmal auf die Präzision Gottes. Weil ein Mensch die Sünde in die Welt gebracht hatte, musste Gott einen Menschen finden, der auch die Sünde wieder aus der Welt herausnahm. Wo war der Mensch? Ach, Sie können das nachlesen, wunderbar prophetisch dargestellt im Jesaja-Buch Kapitel 6. Im Todesjahr des Königs Uzzia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem großen, erhabenen Thron. Und um ihn herum waren Seraphim, Engel. Seraphim ist ein hebräisches Wort und heißt die Feuerspeienden oder die vor Feuer Eifernden. Und sie hatten 6 Flügel. Und wir lesen dann, mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Füße und mit 2 Flügeln flogen sie. Und sie konnten nur ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Gott der Heerscharen. Gott ist so heilig, dass er ein unzugängliches Licht bewohnt, 1. Timotheus 6, Vers 16, dass jeder Mensch mit der kleinsten Sünde in dieser Heiligkeit verbrennen würden, da würden schon die Seraphim für sorgen, die Feuer vor Feuer brennenden. Und dieses Bild der 6 Flügel ist, dass selbst die Seraphim nicht in der Lage sind, als Engel diesen heiligen Gott in seiner Heiligkeit anzuschauen. Sie mussten sich bedecken. Ihre Füße mussten sie bedecken angesichts der Heiligkeit Gottes, weil möglicherweise eventuell etwas Schmutz drankommen könnte. Wir alle wissen das. Mit unseren Füßen gehen wir über die Erde und unsere Schuhe und unsere Füße, wenn wir barfuß gehen, werden immer schmutzig. Und dort, als Jesaja dieses Bild sieht, hört er im Himmel die Stimme, wen soll ich senden? Welchen Menschen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen, um die Menschen zu erlösen? Die Bibel sagt uns im Römerbrief, das ist eine katastrophale Feststellung, Kapitel 3, Vers 10 und 12, da ist kein Gerechter auf dieser Erde, da ist keiner, der Gutes tue, alle sind sie abgewichen, Vers 23, und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, weil sie alle gesündigt haben. Ein vernichtendes Urteil. Gott suchte den Menschen, der in der Lage war, die Sünde aus dieser Welt zu nehmen. Aber weil alle Menschen gesündigt haben, jeder, du und ich, waren wir auch nicht in der Lage, Sünde aus der Welt zu nehmen. Nicht wahr, wenn ich schmutzig bin, dann kann ich nicht versuchen, den Schmutz eines anderen wegzunehmen. Im Gegenteil, ich beschmutze den anderen noch mit meinem Schmutz, weil ich selber schmutzige Hände habe. Ich muss mich reinigen. Wo war das Reinigungsmittel? Deshalb die Frage, wen soll ich senden, welchen von den Menschen und wer wird für uns gehen, um die Menschen zu erlösen? Und da war keiner. Und dann hören wir prophetisch in Jesaja 6 die Antwort des Sohnes an den Vater. Hier bin ich, sende mich. Die Bereitschaft des Sohnes Gottes, der Schoßkind beim Vater war, Mensch zu werden, um die Sünde aus dieser Welt zu nehmen. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch einen Menschen musste die Sünde aus der Welt genommen werden. Weißt du, und wenn du nur die kleinste Sünde in deinem Leben getan hast, wenn du nur einmal gelogen hast, reicht das aus, wie bei Adam, dass du ein Todeskandidat bist für Gott. Für die ewige Verdammnis. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes, weil die Gerechtigkeit Gottes keinerlei, auch nicht einen Fatzen Sünde dulden kann in der Heiligkeit Gottes. Der Lohn der Sünde, egal wie groß die Sünde ist, ist der Tod. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Deshalb sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und achten wir einmal, was passiert. Heilsgeschichte Gottes. Wir lesen in der Bibel, und das Wort wurde Fleisch, das Wort Gottes, der Sohn Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieser Sohn wurde gezeugt durch den Heiligen Geist, die göttliche Seite, die göttliche Person. Jetzt sagen Sie nicht, das gibt es nicht. Es gibt göttliche Dimensionen, die wir nie verstehen können. Ich sagte es schon, versuchen Sie sich mal den Begriff Ewigkeit vorzustellen. Sie werden es nicht können. Und wenn es einen allmächtigen Gott gibt und die Bibel beweist ihn uns, die ganze Schöpfung beweist ihn uns, Gott, der Unsichtbare, wird in dem Gemachten wahrgenommen, Römer 1, Vers 20, er schaffte in der Maria von der menschlichen Seite aus der Materie heraus, dass Gottes Sohn Menschensohn werden konnte. Er wurde in Gestalt des Menschen geboren. Die Bibel sagt, du hast ihn unter die Engel erniedrigt, in die Gestalt eines Menschen. Und als er geboren wurde, da achten Sie mal auf den Teufel, auf den Satan, der tat alles, um das zu verhindern. Solange dieser Mensch Jesus auf dieser Erde war, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, so wie er das auch heute Abend tut, um das zu verhindern, dass das Erlösungswerk Gottes am Kreuz auf Golgatha durchgeführt wird. Als dieser Mensch, Jesus Christus, dieser Menschensohn geboren wurde, geschah der größte Kindermord auf dieser Erde durch Herodes. Er ließ alle Kindlein bis 2 Jahren in seinem Land umbringen, um zu verhindern, dass dieser Mensch, Jesus Christus, der die Welt erlösen sollte, der die Sünde aus der Welt nehmen sollte, um zu verhindern, dass der dieses Werk zu Ende bringen konnte. Als dieser Jesus 12 Jahre alt war und seine Eltern mit ihm nach Jerusalem gingen, um im Tempel anzubeten, und die Eltern hinterher wieder fortzogen mit der Karawane und sie dann einen Tag, eine Tagesreise weiter merkten, ihr Sohn ist nicht bei ihnen, kehren sie um und suchen ihn 3 Tage in Jerusalem. Haben die Eltern schlecht aufgepasst, ne? Sonst hätten sie das doch gleich merken müssen bei ihrer Abreise, dass ihr Sohn nicht dabei war. Und dann finden sie ihn im Tempel. Und dann sagen sie ganz vorwurfsvoll zu ihm, wie konntest du uns das antun? Der Teufel benutzte sogar die eigenen Eltern, menschlichen Eltern dieses Jesus, um ihn zu versuchen. Und dann kommt die Antwort dieses 12-jährigen Sohnes Gott an seine leiblichen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem Haus, das meines Vaters ist? Und dann lesen wir, und er ging mit seinen Eltern und er war ihnen gehorsam. Der Teufel hat alles versucht, um diesen Jesus zur Sünde zu verleiten. Wenn ihm das gelungen wäre, wie bei Adam und Eva, dann hätte auch dieser Jesus sterben müssen und wäre nie auferstanden. Dann wäre das Gesetz der Sünde auf ihn zur Anwendung gekommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Als Jesus 30 Jahre alt war, nimmt Satan ihn mit auf den Berg der Versuchung und er zeigt ihm alles. Er kommt sogar mit frommen Bibelsprüchen. Oh ja, Satan ist clever. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hier herab, denn es steht geschrieben. Oder er sagt weiter, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich vor mir nieder und bete mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Jesus sagt, es steht geschrieben. Jesus antwortet immer wieder mit dem Wort seines Vaters, mit der Heiligen Schrift, nicht mit kirchlichen Sprüchen, nicht mit Religion. Er sagt, es steht geschrieben, du sollst allein Gott, deinen Herrn, anbeten. Wenn Sie einmal Johannes 8, Vers 46 lesen, das ist ein wunderbarer Vers. Da geht Jesus her und fragt seine ärgsten Gegner, wer von euch überführt mich einer einzigen Sünde? Jesus hat 33,5 Jahre auf dieser Erde gelebt, ohne eine einzige Sünde zu tun. Ich bin davon überzeugt, hier sind viele, die mich kennen. Hier die Wermelskirchner fragen würde, was habt ihr an mir auszusetzen, und sie würden mir ehrlich und offen antworten, bin ich sicher, dass da Punkte kämen. Wir kennen uns lang genug. Sie würden sagen, Jochen, das passt mir nicht an dir und das finde ich nicht richtig. Und das sind Freunde, Geschwister. Aber der Herr Jesus hat nicht seine Freunde gefragt. Der hat seine Feinde gefragt, die ihn zu Fall bringen wollten. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Da war niemand. Niemand war in der Lage, ihm eine Sünde nachzuweisen. Er war der absolut einzigartige, sündlose Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat. Als sie ihn endlich zu Fall bringen und zum Tode verurteilen wollen, da suchen sie Argumente, um diesen Justizmord zu rechtfertigen, und sie finden keins, und sie müssen falsche Zeugen herzuhören. Mit einer Lüge verurteilen sie ihn zum Tode, weil sie ihm nichts nachweisen konnten, nichts an ihm aussetzen konnten, weil dieser Sohn Gottes, dieser Menschensohn, ohne Sünde war. Pilatus kommt 3-mal zu dem Ergebnis, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat nichts Todeswürdiges getan. Der Gangster am Kreuz sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser neben mir, neben uns, der hat nichts Böses getan. Keine Schuld, keine Sünde. Und die Menschen verurteilen ihn zum Tod. Und dieser Mensch, Jesus Christus, kann sterben. Und er stirbt. Er wird verurteilt und er stirbt. Ans Kreuz genagelt und geschlagen. Und die Menschen, zu denen er gekommen war und denen er die frohe Botschaft bringt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt sonst zum Vater als nur durch mich. Diesen Menschen nehmen sie und schlagen ihn ans Kreuz und sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wo liegt da die göttliche Logik drin? Ich möchte Sie heute Abend bitten, lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Und jetzt werde ich ganz persönlich. Ich lasse das fremdartige Sie weg. Lass dich versöhnen mit Gott. Versöhnung mit Gott gibt es nur in der Person Jesus Christus. Wir bitten an Christi statt. Warum? Göttliche Logik. Merken Sie sich diesen Vers, prägen Sie ihn sich ein, 2. Korinther 5, Vers 21. Mit dem Vers werde ich nicht fertig, der treibt mir die Tränen in die Augen. Den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott zur Sünde gemacht. Ich möchte einmal versuchen, Ihnen das zu erklären, was das heißt. Als Adam sündigte, wir lesen, dass Adam eine lebendige Seele wurde, als Gott ihm seinen Odem einblies. Die Seele des Adam hat gesündigt, die unsterbliche Seele, und wurde damit zur ewigen Verdammnis verurteilt, weil sie gesündigt hat. Und weil Gott nicht will, dass die Seelen, die Menschenseelen in die ewige Verdammnis gehen, sondern Gott möchte den Mensch komplett, wie er ihn geschaffen hat, mit Leib, Seele und Geist. Weil die Seele des Adam gesündigt hatte, musste eine andere Seele sterben, um die Erlösung möglich zu machen. Eine andere Seele musste die Schuld übernehmen, die die Seele Adams auf sich geladen hat und deshalb Blut vergießt. Wieso? Ich sagte eben, die Zeugen Jehovas sagen, und ich betone das, das ist so wichtig, wie sehr man die Bibel verdrehen kann. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, Seele und Leib wäre eins. Die Bibel nennt zwei Bibelstellen, in 1. Mose 9, Vers 4 und in 3. Mose 17, da wird es dreimal erwähnt, dass der Wohnsitz der Seele des Menschen das Blut ist. Das Blut, also nicht das Herz. Die Seele des Menschen ist im Blute. Und das ist der Grund, warum Gott dem Menschen nach der Sintflut die Anweisung gab, wenn sie Fleisch essen, dass sie das Blut nicht essen soll. Die Ehrfurcht vor dem Leben. Ich wollte einmal wissen, was Blut ist. Und als meine jüngste Tochter noch ziemlich klein war, hatte sie sich zu Weihnachten ein Mikroskop gewünscht. Und dann habe ich mir einmal in den Finger gepickst und habe einen Blutstropfen rausgenommen und habe ihn mal unter das Mikroskop gelegt. Und wenn du das einmal gesehen hast, was da passiert in diesem Tropfen Blut, da konnte ich nur optisch einmal wahrnehmen, andeutungsweise, was Leben ist. Ich habe gedacht, in diesem Tropfen Blut ist 1 Million Volt Spannung oder vielleicht 100 Millionen Volt. Das war Leben. Da war alles in Bewegung. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass die Bibel sagt, die Seele des Menschen ist im Blute. Leben. Und weil die Seele des Menschen gesündigt hat, deshalb musste auch die Seele des Menschen sterben am Kreuz auf Golgatha. Und die Bibel sagt uns in Jesaja 53, Vers 12, dass Jesus Christus seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Wissen Sie, dass im Alten Testament in dem Volk Israel über 2 Millionen Tiere geopfert worden sind, solange der alttestamentliche Gottesdienst in Israel durchgeführt wurde. Damit Israel als das irdische Volk auf dieser Erde vor diesem Gott bestehen konnte. Aber Tierblut konnte keine Sünden wegnehmen. Warum nicht? Weil die Tiere nicht gesündigt hatten, sondern der Mensch. Die Seele des Menschen. Und deshalb musste auch die Seele des Menschen bestraft werden. Und weil Gott nicht will, dass du mit Leib, Seele und Geist in die Hölle gehst, in die ewige Verdammnis, deshalb hat er seinen Sohn als Seele, als Mensch mit Leib, Seele und Geist auf diese Erde kommen lassen. Und er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und wissen Sie, neben diesem Vers, der hier steht, den der Sünde nicht kannte, den hat Gott für dich und mich zur Sünde gemacht. Neben diesem Vers gibt es einen zweiten Vers, und den bitte ich Sie auch ganz herzlich, sich ganz intensiv zu merken. Er steht in Hebräer 2, Vers 14. Da wird wieder der logische Beweis des Kreuzes von Golgatha geführt. Jesus Christus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Er hat den Teufel am Kreuz auf Golgatha mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Wissen Sie, was das bedeutet? Versuchen Sie einmal zu folgen. Die Menschen waren in der Lage, diesen Menschen Jesus Christus zum Tode zu verurteilen. Sie konnten ihn kreuzigen. Und der Soldat, der seinen Speer in die Seite des Sohnes Gottes stieß, traf den Beweis, es kam Blut und Wasser heraus. Und Blut und Wasser ist das Zeichen des geronnenen Blutes, das Zeichen des absoluten Todes. Dieser Mann am Kreuz war nicht scheintot, wie Mohammed behauptet. Er war gestorben, er war absolut tot, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Aber jetzt kommt die Logik Gottes. Weil dieser Mensch, Jesus Christus, nie in seinem Leben gesündigt hat, kam auch das Gesetz der Sünde auf ihn nicht zur Anwendung. Das Gesetz der Sünde in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Weil dieser Mensch, Jesus Christus, nie gesündigt hat, hatte auch der Tod als die größte Macht des Teufels kein Anrecht auf diesen Jesus. Und deshalb musste er auferstehen. Er hat ja nicht gesündigt. Und damit ist Jesus Christus der erste Mensch auf dieser Erde geworden, der die Macht des Todes und des Teufels gebrochen hat, weil er ja nicht gesündigt hat. Göttliche Logik? Wo liegt sie? Lassen Sie mich das noch erklären. Es ist ganz leicht zu verstehen. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, also der sündlose Jesus, wurde von Gott für dich und für mich zur Sünde gemacht. Gott lud deine ganze Schuld auf diesen Menschen Jesus. Und dadurch, dass Jesus mit deiner ganzen Schuld in den Tod ging, passierte etwas Faszinierendes. Er selbst, der sündlose Mensch, musste auferstehen, weil er ja nicht gesündigt hat. Aber was geschah mit meiner Sünde? Der Tod hat sie festgehalten. Der Tod lässt nichts mehr los, was er in seine Klauen bekommt, wo er ein Anrecht drauf hat. Und das ist das, was ich eben sagte, wo Jesus den Teufel mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat, dass er durch seinen Tod dem die Macht nahm, dem Teufel die Macht nahm, die Macht der Sünde und des Todes. Die Sünde ist im Totenreich, nicht im Grab, im Totenreich. Und aus dem Totenreich kommt nichts, aber auch überhaupt nichts zurück. Lassen Sie sich nicht von Spiritisten da verkakeiern, dass sie meinen, sie sehen Tote. Es sind Dämonen. Aus dem Totenreich kommt niemand zurück. Auch nicht die Sünde, die Jesus mit in den Tod genommen hat. Und weil Jesus der Sündenträger geworden ist, der meine Schuld und deine Schuld mit in den Tod genommen hat, deshalb ist er auch die Erlösung und der Erlöser geworden. Den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für dich zur Sünde gemacht, damit du vor Gott gerecht sein kannst. Oder wie die Bibel es sagt, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Jesus Christus. Und deshalb ist Jesus Christus der einzige Weg zu einem heiligen, kolossal gerechten Gott. Und deshalb ist Jesus Christus die einzige Möglichkeit, wo wir Sündenvergebung erlangen können, weil er die Sünde mit in den Tod genommen hat. Ist das nicht wunderbare Logik Gottes? Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, durch einen Menschen kam das ewige Leben, weil dieser eine Mensch die Sünde mit in den Tod genommen hat. Und er ist auferstanden, er ist der erste Mensch, der durch, wie der Hebräerbrief es sagt, durch sämtliche Himmel gegangen ist und jetzt beim Vater ist, als verherrlichter Mensch. Und weil er der erste Mensch ist, der beim Vater ist, kann jeder, der an ihn glaubt, zu diesem Vater kommen, kann diesen, lassen Sie mich mit Ehrfurcht sagen, diesen furchtbaren gerechten Gott, Abba, lieber Vater nennen. Nur in Jesus Christus, im Sohne Gottes, ist das möglich. Und das möchte ich Ihnen heute Abend anbieten. Göttliche Logik. Es ist in keinem anderen das Heil. Es wird kein anderer Name dem Menschen gegeben werden, in denen wir errettet werden müssen. Dieser Name heißt Jesus Christus. Warum? Weil er als der Sohn Gottes Mensch wurde, um als Mensch die Sünde der Welt mit in den Tod zu nehmen. Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat die Sünde der Welt weggenommen. Aber wissen Sie, damit möchte ich schließen, ich werde schon wieder gemahnt, wir haben hier so ein patentes Ding hier, das erinnert mich immer daran, wann Schluss sein muss. Die Sünde der Welt ist gesühnt, ist weggenommen durch Jesus Christus. Von Gottes Seite ist alles getan. Aber weil Gott dich als eine Persönlichkeit geschaffen hat, weil Gott dich als ein Wesen geschaffen hat, das im Bilde Gottes gebildet wurde, lässt er dir auch die freie Entscheidung, dich für Gott zu entscheiden und dich gegen Gott. Er zwingt dich nicht. Er will keine gezwungenen Christen. Es gibt so viele gezwungene Christen, das sind die Religiösen, die aus Zwang gesetzmäßig werden. Christus hat uns zur Freiheit berufen und Christen dürfen frohe und glückliche Menschen sein. Warum? Weil sie keine Last mehr auf dem Buckel haben, weil sie nicht mehr das Angstgespenst der ewigen Verdammnis vor Augen haben, sondern weil Christen wissen dürfen, und ich weiß es, weil Jesus Christus lebt, weil er auferstanden ist, weil er der erste Mensch ist, der beim Vater im Himmel ist, werde auch ich einmal dort sein, wo der Vater ist, weil er der Weg zum Vater für mich geworden ist. Weißt du kannst dich frei entscheiden. Heute Abend. Und ich stelle dich ganz bewusst, knallhart in die Entscheidung. Ich würde mich versündigen an dir. Und du würdest mir einmal den Vorwurf machen können, ich hätte dir das nicht klar und deutlich gesagt. Und das will ich mit allen Mitteln verhindern. Und ich sage es dir heute Abend. Du musst dich entscheiden. Entweder für Jesus Christus oder gegen Jesus Christus. An Jesus Christus kommst du nicht vorbei. Du hast die Freiheit der Entscheidung. Sage nicht, ich würde einen Zwang auf dich ausüben. Ich kann dich nicht zwingen, ich will das auch gar nicht. Aber ich stelle dich in die Konsequenz der Entscheidung. Und die Folge deiner Entscheidung, die trägst du. Du wirst mich nie dafür zur Verantwortung ziehen können, wenn du dich gegen Jesus Christus entschieden hast. Heute Abend nicht mehr. Die Konsequenz deiner Entscheidung trägst du. Entscheidest du dich für Jesus Christus, dann ist die Konsequenz, dass du ewiges Leben hast, weil du Sündenvergebung hast in Jesus Christus. Sagst du, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, lass mich mit diesem Gott in Ruhe. Entscheidest du dich gegen Jesus Christus, dann trägst du auch die letzte Konsequenz der ewigen Verdammnis und des ewigen Verlorenseins. Und ich sage dir eins, das Wort Gottes sagt unmissverständlich, dass du nie wieder nach deinem Sterben eine Chance haben wirst, deine Meinung zu ändern, um zu Gott zu kommen. Du wirst keine Chance mehr haben, zurückzukehren zu Gott. Du musst diese Entscheidung in deinem Leben hier auf dieser Erde treffen. Und ich stelle dich heute Abend in diese Entscheidung. Ich bitte dich ganz herzlich, mit allem Ernst, aber in aller Liebe, bekenne deine Sündenschuld vor Gott. Und wenn du sagst, mir fällt überhaupt nichts ein, ich bin gar nicht schuldig, dann wollen wir miteinander sprechen. Es ist Schuld in deinem Leben. Deine Anfälligkeit, das Bewusstsein, dass du einmal sterben wirst, machen deutlich, dass du ein Sünder bist.